jetzt erzähle ich dir mal was und du wirst jetzt vielleicht denken, ich will dich verarschen oder so. Aber das ist jetzt mein Ernst. Weißt du, was ich für die Nachhaltigkeit mache?
Jetzt wirst du richtig blöd gucken.
Ich züchte Regenwürmer.
Was machst du?
Ich züchte Regenwürmer.
Yeah. 1 Live. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
Welcome, ladies and gentlemen, back to the world of Bratwurst und Baklava. Ich funke aus Köln in meine Funkzentrale nach Karlsruhe zu meinem Freund Özcan Kosa. Hallo, Özcan Kosa.
Einen wunderschönen guten Morgen, Bastian Bielendorfer.
So ein bisschen, ich finde immer diese Live-Schalten bei Klaus Kleber oder wie heißt nochmal die mit den Augenbrauen? Wo die Augenbrauen immer so hoch und runter gehen, habe ich jetzt vergessen, egal. Ich finde immer diese Live-Schalten, wenn Leute so ins Studio zugeschaltet werden und man hat immer so das Gefühl, eigentlich braucht das niemand. Da hat noch nie irgendjemand irgendwas wirklich Sinnvolles dazu gesagt. Meistens reden die aneinander vorbei und noch absurder finde ich es immer, wenn die danach sagen, dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und denkst so, ja, aber warum tut ihr jetzt so, als wenn ihr das nicht getan hättet? Warum denn? Also, dann zeigt uns doch einfach das Video von dem Gespräch, es wäre doch viel angenehmer. Kennst du das auch? Ja.
Ja, weißt du was, welcher Satz immer der lustigste ist am Ende? Zurück ins Studio.
Genau, zurück ins Studio. Und dann dreht sich Klaus Kleber einfach nur einen Meter nach links und ist wieder zurück im Studio. Obwohl, ich war einmal, warst du schon mal beim Frühstücksfernsehen eingeladen?
Bei Kaffee oder Tee, beim, ich weiß nicht, ist das...
ZDF, glaube ich.
ARD?
Ne? ZDF, ARD, keine Ahnung. Ich war mal beim Sat.1 Frühstücksfernsehen und die haben so ein Studio, das aussieht wie ein Wohnzimmer. Und rechts von dem Wohnzimmer steht der Wettermann. Der Wettermann, der Typ, der immer halt ne sagt, hier in Deutschland regnet's und so. Und du denkst ja, der Wettermann hat so sein eigenes Studio. Der Wettermann hat ungelogen einfach nur so 3 Meter Greenscreen, die einfach so mitten im Raum stehen. Und da steht er dann halt, weißt du, mitten in diesem Raum. Die anderen müssen alle leise sein in dem Moment. Selbst der Hund darf nicht mehr furzen. Und das ist so voll surreal, weil das so ist einfach so ein Wohnzimmer und rechts steht halt einfach ein grüner Greenscreen. Zumindest damals, als ich da war. Das ist schon sehr viele Jahre her, dass ich beim Sat.1 Frühstücksfernsehen war. Ich glaube, die laden mich auch nicht mehr ein, weil die ganze Show so ein bisschen außer Kontrolle geraten ist. MC Fitti hat damals gerappt. Kennst du noch MC Fitti, der mit dem Bart?
Oh, ja, natürlich. Der ist ein Freund von mir, ja.
Ernsthaft? Dann frag ihn bitte mal danach, weil an dem Tag der Hund, den es damals noch gab, der glaube ich jetzt nicht mehr lebt, Helga, kam auf die Bühne, während MC Fitti live gerappt hat und hat ihm in den Sack gebissen, im Sat.1 Frühstücksfernsehen. Er hat das aber, ohne Scheiße, er hat ihm volle Ralle in die Eier gebissen und er hat es aber so weggelächelt und hat sie so weggestreichelt, während er versucht hat zu performen. Und das war halt irgendwie 6.30 Uhr morgens, das war ein sehr schöner Auftritt. Das Frühstücksfernsehen ist was für die Hartgesottenen. So, die fangen ja irgendwie um 4.30 Uhr morgens an und ballern durch, oder 5.30 Uhr oder so, und ballern durch bis 9 Uhr, 10 Uhr und sind die ganze Zeit so gut drauf. Das könnte ich überhaupt nicht. Ich würde wahnsinnig werden.
Das ist schon hart. Also ich hatte auch mal ein Angebot, ob ich mal vom Radiosender vor Jahren, ob ich Bock habe, so eine Morningshow mäßig zu machen. Aber da hieß es auch, wir fangen halt um 4 Uhr morgens, beginnt dein Tag. Und dann habe ich gesagt, nee, Alter. Nee. Also das wäre, also ich habe früher Frühschicht gearbeitet oder auch Nachtschicht gemacht, in der Druckerei oder so. Das war kein Problem, aber weil dein Gesicht ja nichts damit zu tun hat. Aber wenn ich um 4 Uhr morgens aufstehen muss und dann so, hi Leute, alles okay, wie geht's euch? Herzlich willkommen, Frühstück, haha. Ey, Alter, die würden echt umschalten, weil die denken würden, es wäre eine Dokumentation über das alte Ägypten und da ist einfach eine Leiche da.
So, ich könnte das auch nicht. Ey, allein die gute Laune, die du da reproduzieren musst und du fühlst dich einfach nur beschissen und willst ins Bett gehen. Ich kenne ein paar von diesen Morningshow-Moderatoren. Das ist eine ganz hart, das sind so wie die Navy Seals der Medienbranche, weißt du? Das sind die hartgesonnen. Das sind wirklich die vorher.
SEK.
So, genau, das SEK. Da wird so ein Eignungstest gemacht und wenn du fürs Frühstücksfernsehen geeignet bist, dann bist du für alles geeignet. Weil wenn du in der Lage bist, mit Gesicht, ich meine Radio, da ist dann nur Stimme, aber wenn du in der Lage bist, um 5 Uhr morgens einen begeisterten Eindruck zu machen, während du mit irgendwie, keine Ahnung, Beatrice Egli über ihr neues Album reden musst, dann ist das schon auf jeden Fall, ist das schon, das ist die, man denkt immer, weißt du, so Lanz oder so, das wären die echten Söldner. Nein, die richtig harten, die SEK-Leute, die GSG 9, das ist das Frühstücksfernsehen. Die Leute, die morgens, und das Schlimme ist ja, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, die müssen ja 3 oder 5 Mal am Morgen genau das Gleiche moderieren, weil ja die immer wieder neu anfangen mit der Sendung, weil die Leute dann aufstehen und die anderen zur Arbeit gehen. Alle halbe Stunde oder Stunde resettet sich das Frühstücksfernsehen und es werden alle Beiträge nochmal gezeigt und es wird alles nochmal anmoderiert.
Nein.
Doch.
Echt jetzt?
Ja, das ist nicht wie eine normale, keine Ahnung, Wetten, das oder so, 3 Stunden durchgängig. Nein. Nach einer halben Stunde ist das Publikum, was jetzt diese Beiträge sehen sollte, halt zur Arbeit gefahren. Die Neuen stehen auf und die sollen diese Beiträge ja auch wieder sehen über, keine Ahnung, Schwarzwälder Schinkenherstellung oder so eine Scheiße. Und dann fängt das einfach nochmal von vorne an. Und ich habe da mal 3 Stunden gehockt und so beim 5. Mal Anmoderation von, ja, es gibt eine Gartenhütte in den Alpen und dort wird Schinken hergestellt, denkst du so, hör mal, ich halte mir gleich eine Hilti ins Ohr, wollt ihr mich verarschen, das ist hier unerträglich. Und wenn du dir das vorstellst, du machst das 300 mal. Tage im Jahr, du wirst wahnsinnig. Du wirst wahnsinnig.
Boah, ich könnte das nicht. Respekt, also wirklich Respekt, ich könnte das nicht. Also, boah, das ist übel schwer. Und dann halt auch die Begeisterung, die du jedes Mal zeigen musst. Aber ich denke mir auch so, ey, morgens, wenn ich aufwache, ich mache alles, nur nicht Fernsehen. Also ich denke mir jetzt so, oh, mal gucken, was, also ich lese Nachrichten, ja, aber dass ich schon um 5 Uhr morgens oder 6 Uhr morgens Entertainment will und mich hinsetze und mir das anguck, nee.
Aber in Schulzeiten schon, komm, früher vor der Schule hast du Fernsehen angemacht, oder?
Na, einmal, ich bin morgens, ich bin 4 oder 5 Minuten bevor der Bus losgefahren ist, bin ich aufgewacht, hab wirklich einfach Hose, Pullover und gerannt. Immer Wettrennen, habe ich dir doch erzählt. Ja. Ich bin ja immer Wettrennen, der Busfahrer hat sich doch immer totgelacht. Aber diese Geschichte, die du mir gerade erzählt hast mit diesen Morningshow-Leuten, Alter, ist ja wie so ein Albtraum, wenn du immer denkst, du wachst auf und dann passiert es nochmal.
Und dann fängt es wieder an und wieder und wieder. Ja, ja, das ist so, oh, wirklich täglich grüßt das Murmeltier die Horror-Edition fürs Frühstücksfernsehen. Das ist, ich glaube, dass das wirklich ein harter Job ist, so wirklich. Also die ich kennengelernt habe, ich habe jetzt, glaube ich, 4 Morningshow-Moderatoren kennengelernt, unter anderem auch Jan Hahn, der letztes Jahr verstorben ist, der echt ein netter Typ war. Aber du musst eine Haltung dazu haben irgendwie. Du musst das können so. Und wenn du das, ich glaube, dass Menschen manche Jobs, also ich habe gestern einen Tweet gelesen, hat jemand geschrieben, ja, Sex ist geil, aber habt ihr schon mal einen Job gekündigt, der euch psychisch fertig macht? Dass viele Menschen in Jobs arbeiten, die sie eigentlich, die gar nicht zu ihrer Veranlagung passen. Zum Beispiel, ich weiß, ich bin Langschläfer. Und ich hätte, wenn ich jetzt Lehrer geworden wäre, mein Leben lang darunter gelitten, um 6 Uhr raus zu müssen. Es wäre immer scheiße für mich gewesen. Abends arbeiten, gar kein Problem. Stört mich nicht. Auch von mir aus bis 3 Uhr nachts, kein Problem. Aber morgens um 6 bin ich einfach noch nicht da. Und was glaubst du, was die härtesten Jobs der Welt sind? Ich habe letztens an einen gedacht und habe so gedacht, das ist einfach irgendwie krass, wenn du das machst. Bombenentschärfer. Weißt du, die Typen, die halt irgendwo in Köln in so eine Baugrube fahren und einfach Bomben entschärfen. Ich meine, es ist halt auch so ein Bruce Willis-Job. So. Es ist irgendwie ein geiler Job, der nicht langweilig wird. Auf der anderen Seite, wie musst du denn draußen sein? Wie gehst du denn morgens? Also, die Wahrscheinlichkeit, wenn du Vollprofi bist als Sprengmeister oder Bombenentschärfer, dass dich das Ding in die Luft jagt, ist ja sehr gering. Aber trotzdem, aber es ist da. So. Es gibt die Möglichkeit.
Weißt du, was hart ist an diesem Beruf? Die haben ja immer so einen Schutzanzug, ja, mit so Platten drauf und dann bewegen die sich ja dorthin. Aber ich denke mir so, hey, die tun im Umkreis von 500 Metern alles evakuieren, okay? Und dann denke ich mir so, okay, Alter, jetzt hast du deinen Schutzanzug. Wenn diese Weltkriegsbombe, ja, die normalerweise ein Loch in irgendeine Stadt reinrammt, die einen Krater hat von 30 Metern, wenn du da mit deinem scheiß Schutzanzug dann sagst, ja, okay, jetzt mal gucken, was da los ist, hey. Ey, da brauchst du echt, aber da brauchst du Eier.
Ich glaube.
Für den Job brauchst du richtig Eier. Der Typ hat Cojones, also ich glaube nur die Oberfläche hat so 120, 140 Quadratmeter von seinen Eiern.
Die schützen ihn, weißt du, wenn die Bombe hochgeht, dann klappt er einfach die Eier vor seinen Körper. Einfach weil so. Die so ausschlagen sind, dann klappt er die so hoch. Dafür ist er also, ich glaube ehrlich gesagt, so zynisch das auch ist, zumindest wenn die Bombe in der Nähe losgeht, dann ist der Anzug eigentlich nur da, damit man die Teile nicht suchen muss. weil das dann irgendwie zusammengehalten wird. Ich glaube nicht, dass jemand, der im Umkreis von 10 Metern oder so von so einer Bombe steht, wenn die explodiert, da kannst du den Ironman-Anzug anhaben, da bist du einfach weg, die Druckwelle ist so heftig. Dann bist du weg, Mann. Aber wahrscheinlich,
die Druckwelle, die zerfetzt sich.
Ich denke mal, die tragen die für den Fall, dass sie wegrennen müssen. Und dann jeder Meter zu so einer Bombe ist ja der Meter mehr, den du überlebst. Ne? Also keine Ahnung, 10 Meter kannst du nicht überleben, 20 Meter vielleicht dann schon oder so. Und wenn du diesen Anzug auf 20 Metern anhast, vielleicht verletzt du dich dann nicht so sehr. Aber für den
Anzug, der Anzug wiegt 150 Kilo, Alter.
Ja, zum Wegrennen
damit
ist
kannst
nicht
du ja
gut.
Nicht wegrennen,
vielleicht,
weißt du?
Vielleicht sollten
damit
die den
kannst du nicht.
Weißt du was? Die sollten denen einen Anzug und einen Segway geben, so einen kleinen Motorroller, weißt du, dass sie denn theoretisch, wenn die Bombe so einfach schnell auf den Motorroller Vollgas geben und dann Arsch lecken.
Ja, überleg mal, du bist da mit dieser Kamera, mit dieser Leitung in der Zentrale, wo die sagen, okay, nimm dieses Kabel. Und dann schnippst du so durch und dann macht so beep, beep, beep. Und dann sagen die von der Zentrale so, renn! Und der so, fick deine Mutter.
Und dann so, eins, zwei.
Wow. Oh mein Gott. Nee, ey,
also.
Ey, aber. Also, das ist schon ein harter Job. Also, Bombenentschärfer.
Ja, wie musst du da drauf sein? Wie erklärst du das morgens deiner Familie so? Weißt du, der normale Ludwig, der fährt dann halt in seine, keine Ahnung, Rechtsanwaltskanzlei oder Schule oder sonst irgendwas oder zum Opelwerk. Aber wenn du der Typ bist, der irgendwelche Weltkriegsbomben entschärft, dann sagst du doch deiner Familie auch so, ja, ich sag jetzt, also, ne, ich klopfe mal auf den Tisch, gut Holz, so, alles Gute für euch. Sollst mich theoretisch heute aus dem Leben bomben, ja, ich mochte euch alle so mit.
Jeden Morgen, eigentlich bei jedem Einsatz, musst du damit rechnen, dass du hops gehst.
Krass, oder?
Ja, das ist richtig krass. Ich sag ja, also, das ist ein heftiger Beruf. Also, ich glaube, weißt du, welcher Beruf auch voll gefährlich ist? Straßenmeisterei ist auch mega gefährlich, ist auch ein richtig harter Job. Aber was ich glaube, was auch ein übelst heftiger Beruf ist, ist auf so einer Ölplattform zu arbeiten.
Oh ja, das ist auch schlimm. Ölplattform ist auch schlimm. Erstmal, du bist 6 Monate lang von deiner Familie getrennt. Oh, ja. Also, den sieht man ja immer in den Filmen. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich glaube nicht, dass irgendwie...
4 Monate, also ein Freund von mir hat das gemacht. Der hat auch eine Tiefbaufirma und die verlegen auch Rohre, aber nicht so, wie du es jetzt denkst. Mm. Also die machen das wirklich...
ein Freund von dir verlegen Rohre.
Ja, aber richtig krass, Basti. Die
4 Monate musst du dann auf so eine Insel drauf, oder was?
Ja, und dann war dann immer halt 4 Monate auf so einer Bohrinsel. Und das war schon heftig. Also du musst halt auch überlegen, da gibt's ja nichts. Also du hast halt klar einen Raum und... wo du dich dann aufhalten kannst, aber du gehst jetzt nicht auf die Plattform und sagst, ja, ich gehe jetzt mal spazieren.
Nee.
Ja, das gibt's dort halt nicht, weil das echt oft gefährlich ist, weil das halt auch irgendwo auf dem Ozean ist, oft stürmisch etc.
Da gibt's noch eine Steigerung. Du hast auf jeden Fall schon mal D-Max, die Eisfischer von Alaska gesehen, oder? Kennst du das, diese Krabbentypen? Alter, ohne Scheiß. Das ist für die Leute, die beim Frühstücksfernsehen aussortiert werden, weil sie zu hart sind. Weißt du, wo sie beim Sprengmeister sagen, ja gut, du könntest auch Sprengmeister machen, aber weißt du was, wir haben was noch ätzender ist, weil hier ist es auch noch richtig kalt und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du vom Boot fällst, ist 100%, dass du tot bist. Das gucke ich leidenschaftlich gerne. Diese Show ist so sinnlos eigentlich. Du guckst halt einfach Typen, die Krabben fischen, beim Krabbenfischen zu. Aber allein der, also ich glaube, man guckt das auch nur, also der einzige Grund, warum man das guckt, ist, weil man die ganze Zeit in seinem warmen Bett mit den Chips auf der Plauze liegt und der Taco-Creme neben sich und einfach nur so denkt, so Alter, ist mein Leben geil, dass ich das nicht machen muss, weil das ist ja
das
schlimmer
ist
als gedacht.
Was ich auch hart finde, weißt du, was ich gern angucke? Wenn wir jetzt schon mal bei diesem Programm sind, D-Max und
den Fischer, du guckst gerne den Fischer, oder?
Nein, Border Patrol. Ich guck so gerne Border Patrol Australia. Kennst du das?
Nee, was ist das denn?
Das sind, da geht's halt immer um Zollbeamte, die jetzt am Flughafen arbeiten oder an der Grenze. Alter, ich lach mich jedes Mal tot. Border Patrol Australia ist das Lustigste, weil da halt immer Asiaten einfliegen, okay? Und die, Alter... Die sagen immer so, Haben Sie irgendwas zum Verzollen? Die haben nichts angekreuzt. Okay, dann machen die einen Koffer auf. Morok, da ist 200 Kilo Essen, aber jetzt so richtig frittierter Igel. Frittierter Igel. Die so, was ist das? Die so, egal. Was machen Sie damit? Das ist richtig lecker. Bei uns Tradition, haben wir mitgebracht. Und so, die so, aber das dürfen Sie nicht, weißt? Und dann die so, oh, hab ich nicht gewusst. Und dann tun die das weg und der so, kann ich nicht. Und dann will das trotzdem wieder reinmachen. In den Koffer und diskutiert voll lange rum.
Ich glaube, ehrlich gesagt, Igel, die können froh sein, Chips, wenn der Igel frittiert ist, wenn die den Koffer nicht aufmachen, da irgendwie so sieben Papageien in so Kokoschalen drin liegen und noch Kack machen.
Und nach
so.
Leben, oh ja, ey, das ist krass, Alter. Ey, was sie da alles schon. Das Härteste ist, es gibt auch Border Patrol Colombia.
Ja, da werden keine krass. Tiere. Also ich prophezei jetzt schon mal, dass da kein frittierter Igel geschmuggelt wird.
Ey, Basti, nur Drogen. Aber die Leute schlucken manche so 500 Gramm oder ein Kilo Kokain. Die haben dann immer so kleine Folien oder Kondome, wo die das dann halt reinmachen und dann schlucken die das, okay? Und wenn ein Ding platzt, ey, Alter, du hast, glaube ich, dann den krassesten Trip, bevor du stirbst.
Die 3 Minuten, bevor du abnippelst, sind ganz cool, aber der Zeitraum, wenn du schwitzend wie ein Schwein in einem Flugzeug sitzt,
bist du weg.
Vollgefüllt mit Kokain, das ist schon, das habe ich nur einmal gesehen und habe ich den Leuten
30
erzählt.
Jahre.
Ja, Alter, 30 das ist, Jahre, was für eine Alter. Verzweiflung, muss Leute, aber das denke ich bei all diesen Dingern, guck mal, diese Krabbenfischertypen, die sagen dann halt auch, ja, ey, wenn wir einen krassen Fang machen, dann verdienen wir halt auch gut Geld. Dann denke ich aber auch so, ja, okay, das verstehe ich, aber ihr seid halt trotzdem 4 Wochen im Eisregen irgendwo in der Beringsee bei minus 20 Grad, steht in so einem Gummianzug auf einem Boot, ständig wird betont, wenn einer runterfällt, ist er tot, weil wir können nicht wenden, wir können nichts rauswerfen, wir können nichts machen, wenn einer runterfällt, erfriert er sowieso so schnell, dass selbst wenn das Boot wenden könnte, würde man ihn im Dunkeln nicht mehr sehen, und dann siehst du das und dann diese Typen, am geilsten sind auch die Kapitäne, hast du das schon mal gesehen, Stieg Hansen heißt der, glaube ich.
Richtig kaputte sind.
Ja, so richtig kaputt. So nur am Rauchen, 2 Zigaretten im Mund, so. Nee. Ja, ich glaube, da hinten, da sind Krabbengründe. Und du denkst immer so, ja, keine Ahnung, ob da Krabbengründe sind. Das ist einfach scheiße. Das ist so der Punkt auf diesem Planeten, wo niemand hin will. Aber dieser Typ mit den 2 Zigaretten im Mund, der aussieht, als wenn er sich morgens einfach so Kaffee in die Augen kippen würde. Weißt du, der trinkt es gar nicht mehr. Der kippt es einfach direkt in die Augäpfel rein. Weißt du, der sitzt da in seiner warmen Kapitänskabine, wobei man sagen muss, dass alle, die Kapitän sind in dieser Sendung, waren vorher auch an Bord und haben da gestanden.
Ja.
Ist wahrscheinlich immer der vom Boot überlebt, darf nächstes Mal der Kapitän sein. Ja. Und ich denke so, Alter, das ist wie krass das ist, ey. Wie kommt man nur darauf, das zu machen, ey? Oh.
Ja, das ist ja auch immer diese Vision und Realität. Also wir kennen ja, also wenn wir jetzt an einen Kapitän denken, sehen wir immer Captain Iglo. Ja, perfekt. Der hat ja immer so einen Rollkragenpullover, schön weiß, ein Jackett, seine Mütze, die Frisur sitzt, alles. Ja, richtig lieb, der lächelt so, seine Zähne sind perfekt und so. Und dann siehst du auf einmal diese Beringsee-Leute, ey, voll vercrackt, Alter. Die so, ja, ich glaube, wir haben jetzt locker 1,5 Tonnen Krabben, ja. Jetzt müssen wir diese Woche noch einfangen und dann sind wir durch dieses Jahr. Boah, das ist, weißt du, welcher Beruf auch richtig, richtig heftig ist, Basti? Wo man total unterschätzt, ein Freund von mir hat das gemacht, Bäcker.
Oh, Bäcker.
Der hatte eine Bäckerei mit seinen Eltern zusammen. Ey, der ist immer, also wenn wir auf einer Hip-Hop-Jam waren oder so, der war auch Breakdancer. Grüße gehen raus an DJ Nobody.
Grüße gehen raus an DJ Nobody.
Ja, der heißt DJ Nobody. Sehr, sehr cooler Typ, hat sehr viel für die Hip-Hop-Kultur in Deutschland gemacht. Der war auf einer Hip-Hop-Jam immer mit uns oder hat selber veranstaltet. Und dann ist er halt um 2 Uhr nachts, hat er gesagt, ich muss jetzt los, ich muss arbeiten.
Boah, das ist heftig. Das ist
wirklich. Und dann ist er halt in die Bäckerei. Und hat dann losgelegt.
Das sind ja genau, halt wie du gerade sagst, das oft auch so Familienbetriebe, ne? Also das ist ja, du wirst da ja reingeboren in sowas meistens. Also klar, du kannst auch Bäcker lernen und Bäckerlehrling sein und dann einfach eine Bäckerei aufmachen. Aber die meisten Bäckereien mit so einem Stammbäcker sind ja oft Familienbetriebe, wo das dann der Vater dem Sohn und so weitergibt. Und keine Ahnung, was machst du denn, wenn du da gar keinen Bock drauf hast? Wenn DJ Nobody sagt, ich möchte eigentlich viel lieber DJ Nobody sein und möchte nicht irgendwie um 3.15 Uhr das Weltmeisterbrötchen anbacken, weil ich meine, das ist ja auf der einen Seite Handwerk, aber auch halt körperlich fordern. So, die machen ja halt nicht 10 Brötchen, sondern die machen halt 500, 1000 oder was weiß ich. Und das ist, glaube ich, richtig heftig. Das war wahrscheinlich heute, gibt es Maschinen, die so ein bisschen mithelfen. Aber allein der Lebensrhythmus ist halt ja schon so abartig.
Also, nee, heutzutage machen die ja, die holen, also fast jede Bäckerei hat ja eine Zentrale. Entweder ist es eine Kette oder die bestellen halt aus dem Ausland. Dann kommt halt der LKW aus Polen, liefert die Sachen, die sind tiefgefroren, werden aufgebacken, fertig.
Gut, aber also, du sprichst jetzt von den Großbäckereien, ne? Also von diesen...
Nee, auch so, diese Kleinbäckereien, ja, die können ja nicht mehr mithalten, Basti. Wie sollen die das denn machen? Also es gibt halt, in Karlsruhe zum Beispiel gibt es eine Bäckerei, die ist mega. Da arbeiten auch noch die Leute, die machen alles selber. Kannst auch reingucken, ist wie so offene Bäckerei, also alles mit Glaswänden. Und aber diese Traditionsunternehmen, die gibt's ja gar nicht mehr. Guck mal, du gehst zum Lidl und da gibt's einfach Brötchen. Ja.
Alter, im und, Lidl und im Aldi gibt's doch sogar diesen perversen Automaten, wo du draußen dran drückst und dann backt der dein Brot in 2 Minuten oder so. Und denkst so, sitzt da jetzt so ein kleiner Bäcker drin und macht dann das Brot fertig? Ich meine, das ist...
Nee, das ist schon ready. Ja, das ist klar. Schon ready.
Nein, natürlich, die haben den Markt halt zerstört, so, ne? Weil die Leute...
Ich habe mal einen Türken dort gesehen.
Einen Türken, der in dem Kasten
saß? Der hat gedacht, das ist ein Spielautomat. Der so, ah, warte. Und ich so, was machst du, Bruder? Der so, der Automat gibt, Bruder, glaub mir, der gibt immer am Nachkommen. So, ich habe heute schon 2-mal Weizenmischbrot und ein Baguette. Warte, ich werfe noch kurz rein. Zack. So Spielsüchtige, weißt du, die überall drücken.
Ja, einfach drücken, es blinkt und dann kommt was raus. Es funktioniert immer letztlich. Aber die, aber ist ja klar, dass das für die Bäckereien, also ey, keine Ahnung, das ist jetzt hier ein Bäckerei-Podcast, ich kenne mich damit auch nicht gut aus, aber wenn es bei, keine Ahnung, Lidl, Aldi ein Brot für 1,20 € gibt oder so, dass dann halt eine Bäckerei, die sich hinsetzt und das Mehl mahlt und den ganzen Kram macht und es von Hand macht, mit dem Preis niemals mithalten kann. Aber die Leute kaufen es halt auch, ne? Kaufen es halt auch. So, das ist halt das Ding. Also.
Ja, wir sind ja genauso. Guck mal, Amazon zum Beispiel.
Ja,
also klar. Ich sag jetzt nicht die Leute, ich mach's ja selber auch. Und das Problem ist halt, dass da voll viele kleine Läden inzwischen zumachen müssen. Klar. Ja, wie sollen die denn auch mithalten? Aber irgendwie denke ich mir auch so selber schuld. Guck mal, ich habe letztens Schuhe bestellt über so einen kleinen Shop. Okay? Und die Schuhe haben halt nicht gepasst. Dann, habe ich denen geschrieben, ich so, hey, die Schuhe passen nicht. Die so, ja, wir schicken jetzt ein Formular, drucken Sie es aus, füllen Sie es aus. Alter, die haben mir 2 DIN-A4-Blätter geschickt. Ich musste da eingeben, Bestellnummer, Kundennummer, Rechnungsnummer, die Größe, das Modell. Und dann war ich auch so, ich so, ja, okay, Alter, fuck you. Weißt du, also, weil wir inzwischen so gemütlich geworden sind, also ich nenne mich selbst beim Namen Özcan Coşar, ich bin selbst auch so, nicht, dass jetzt viele denken, ich urteile hier mit Zeigefinger. Ich bin inzwischen so gemütlich geworden, dass ich mir halt denke, so, ey, da habe ich letztens ein Waffeleisen bestellt, Basti. Nach 3-4 Monaten war diese Teflonbeschichtung ist leicht abgegangen. Dann habe ich da angerufen, also bin auf die Hotline, habe Rückruf angegeben. Nach 3 Minuten kriege ich Anruf. Ja, hallo. Ich so, hey, das und das und das passiert. Kein Problem. Wollen Sie ein neues Gerät oder Geld zurück? Ich so, neues Gerät. Okay, haben Sie noch Originalverpackung? Nein. Okay, schicken Sie es trotzdem zurück. Danke, danke, fertig. Das war's. Ja,
genau das ist es ja. Ich hatte genau das gleiche mit dem AV-Receiver, also hier so ein Technikding, was die Boxen anspielt. Habe ich auch angerufen, habe gesagt, ey, der funktioniert nicht mehr. Da wollten die gar nichts wissen. So, ja, schicken Sie den. Und ich hatte den schon, den neuen hier, bevor ich den alten dahin geschickt habe. Und dann denkst du so, ja, ich weiß, auf welchem Rücken das ausgetragen wird. Nämlich auf dem Rücken der Paketboten, auf dem Rücken der Leute, die in Logistikunternehmen. Und natürlich, wir wissen beide, dass der Receiver, den ich da hingeschickt habe, da hat sich jetzt nicht das große Technikteam hingesetzt und hat den zu 6 repariert, sondern wir wissen alle, den haben die einfach auf den Müll geworfen. So, die gucken die sich gar nicht an, weil das lohnt sich überhaupt nicht, den zu reparieren. Der wird einfach dann entsorgt. Und das ist natürlich auf dieser Bequemlichkeit, die wir haben, die du hast, die ich auch habe, zerstören wir die Welt. Es ist nichts anderes. Ne? Wir verschwenden Ressourcen bis zum geht nicht mehr. Wir machen die kleinen Betriebe kaputt. Aber wie krass, wie schnell das ging. Ich habe vorhin, hat mir ein Kumpel ein Video geschickt, 1999, ein Fernsehbericht aus den USA von der Börse, wo es darum ging, Amazon war gerade an die Börse eingestiegen und damals war Amazon Buchversand. Die haben noch Bücher versendet, keine Gegenstände. Die wurden aber schon so hoch eingeschätzt, dass sie über dem größten Kaufhauskette in den USA lag. Sears heißen die, oder hießen früher Sears in den USA. Das ist sowas wie Karstadt, Kaufhof da gewesen, ne? Und dann sagte der Moderator zu dem Analysten von der Börse so, ja, aber ey, ganz ehrlich, Sie glauben doch nicht, dass ein Online-Buchversand mehr wert ist als Sears, also als die größte Kaufhauskette. Und dann sagte der so, naja, das Internet, wir werden sehen. Und dann denkst du so, 20 Jahre später, Jeff Bezos hat irgendwie, nur der Chef von Amazon hat das größte Privatvermögen der Welt. An sich ist der Konzern, glaube ich, mehr wert als jeder andere auf der Welt. Und das ist in 20 Jahren passiert. Und das war ja vor 10 Jahren schon so, da war Amazon ja schon riesig.
Ja.
Die Geschwindigkeit, mit der das passiert ist, ist, glaube ich, in der Art und Weise höchstens damals, als das erste Mal ein Auto vom Band lief, so richtig. Ne? Hier, Ford hat ja, glaube ich, das erste Auto T1 vom Band gebaut. Vorher wurden Autos ja richtig so in der Werkstatt zusammengeschraubt. Und die haben dann halt einen Werkstattbetrieb mit einem Band gebaut. Und auf einmal wurde das Auto erschwinglich für den Mittelstand, oder das war ein bisschen später. Ich glaube, das ist die einzige Geschichte jemals in der Menschheit, wo ein Konzern, sei es jetzt Autokonzern oder bei Amazon halt ein Versandkonzern, so schnell, so unfassbar riesig geworden sind. Ja, Microsoft und so, Apple wahrscheinlich auch.
Aber das Ding ist, diese Dekadenz, die wir haben in unserer Gesellschaft, das ist eigentlich genau das, was alle Kulturen, Hochkulturen damals hatten, bevor sie zusammengebrochen sind. Im alten Ägypten war es so, in Rom war es so, eigentlich überall war dieses Verschwenderische gar nicht, weißt du, dass gewisse Sachen hatten keine Priorität mehr. Es ging nur noch um Konsum, um größer werden, wachsen, eskalieren und dann bam. Dann ist...
Das ist wirklich so, ne? Das ist ja wirklich so, diese Extreme, der Römische Reich. Ich meine, wir reden jetzt nicht, das ist ja heute alles anders gelagert. Aber dieses größer, weiter, schneller hat Zivilisationen eigentlich immer kaputt gemacht.
Immer. Maya-Kultur, alles war immer, dass sie gedacht haben, wir sind jetzt ganz oben, wir sind jetzt am Zenit der Zivilisation angekommen und dann bam, ist es voll eskaliert. Das ist auch so. Ich weiß nicht, Mann. Ich weiß nicht, wo das Ganze auch hinführt. Weißt, also es wird ja immer höher, schneller, weiter. Die Technologie, wir schreiten immer weiter voran. Und ich glaube so, es ist ja auch schon die letzten Jahrzehnte, dass wir den Fokus langsam verlieren von diesem Miteinander, Menschlichkeit. All diese Werte, die gibt's gar nicht mehr. Du wirst isoliert. Auch als Individuum, weil es ist ja nur noch Social Media, jetzt auch durch die Corona-Krise hat es das Ganze noch mehr befeuert, dass du dich auf diese Kommunikationsmittel noch mehr verlässt. Zoom-Meetings, guck mal, wie viele Leute Homeoffice machen, wie viele Unternehmen gemerkt haben, hey, dadurch sparen die Milliarden.
Ja klar, die müssen keine riesigen Büros mehr anmieten.
Genau, keine Spesen mehr. Und das ist auch, wo ich ein bisschen Angst habe, dass das in eine ganz, ganz komische Richtung läuft. Klar sind wir so, wir sind ja kapitalistisch und jeder will Profit machen, ja, ist auch nachvollziehbar, aber auf welche Kosten? So, und das sind, die Kosten gehen halt meistens auf die Konten der Menschen.
In der Psychologie nennt man das Prinzip letztlich Verantwortungsdiffusion. Ne? Das ist das, wenn im Bus jemand angegriffen wird und da sitzen...
Wie heißt das nochmal?
Verantwortungsdiffusion. Also, letztlich, umso mehr Menschen an einem Prozess beteiligt sind, egal was es ist, umso eher ist die, oder einem Ereignis beteiligt ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jeweilige Individuum sich für das Ergebnis dieses Prozesses nicht mehr verantwortlich fühlt. Also beispielsweise, es gibt einen ganz bekannten Kriminalfall aus den 60ern, da ist eine Frau in einer Gasse in New York abgestochen worden, eine italienischstämmige Frau. Und da waren 20 Fenster drumherum und 20 Leute haben die Polizei gerufen, aber keiner ist runtergegangen. Keiner. Und die Frau ist gestorben damals. Mir fällt der Name
nicht. Ja, aber Basti, aber das ist auch, weil du Muffensausen hast, Alter.
Ja.
Weißt du, was mir hier letztens passiert ist? Meine Alarmanlage ist angegangen am Auto. Nachts. Okay? Und ich bin zu meinen Eltern gegangen, hier in die Wohnung.
Am Fiat Panda, echt? Hat der eine Alarmanlage?
Ja. Natürlich, da ist so ein Rumäne drin, der macht immer Hey Leute, sorry, dass ich jetzt Rumäne gesagt habe. Es könnte ja auch eine andere Ethnie gewesen sein.
Es könnten ganz viele Ethnien sein. In dem Fall ist bei mir ist ein Bulgare, aber ich habe auch Freunde, die haben einen Türk da sitzen. Das ist völlig egal. Auch Deutsche machen das.
Richtig cool.
Ist eine ehrenamtliche Aufgabe, darf man nicht vergessen.
Auf jeden Fall. Geld für. Und das ist jetzt eine wahre Geschichte, Basti. Das ist jetzt vor 2 Wochen passiert oder so. Und jetzt ging meine Alarmanlage an. Und ich schwör's dir, es war nachts um 2 und ich sitze hier auf dem Klo, ist kein Witz, okay? Ich sitze auf dem Klo und spiele mit meinem Handy Schach, okay? Und auf einmal, und dann höre ich so, beep, beep, beep. Und ich denke mir so, ey, jetzt ist eine Alarmanlage losgegangen. Ey, wie krass wäre das jetzt, wenn das meine wäre? Auf einmal kriege ich auf meinem Handy eine Nachricht von dieser App. Alarmanlage ihres Autos ist angegangen. Und ich so, shit, Alter.
Stopp. Dein Handy sagt dir Bescheid, wenn die Alarmanlage von deiner Karre an ist?
Ja, ich hab ja so eine App, die ist mit meinem Auto verbunden. Ich weiß auch immer, wo mein Auto ist, ob es verschlossen ist. Ich kann Fenster öffnen.
Alter, krass, was die jetzt beim Fiat Panda alles eingeführt
Fiat,
haben.
Das Fiat ist ja Panda Wahnsinn, ist so ey. Krass, mega ey. Digga, Fiat hat inzwischen, also die sind so fortgeschritten, dass die heißen jetzt Ford.
Und dann hast du beim Scheißen da gesessen und hast festgestellt, dass gerade dein Autoalarm losgegangen ist.
Genau, und jetzt ich voll schnell alles fertig gemacht, okay? Und dann habe ich so aus dem Balkon geguckt, weil meine Eltern wohnen ja im Erdgeschoss. Und ich war so, Alarm war immer noch an. Und ich war so, fuck, Alter, ist irgendjemand? Und es war aber niemand drumherum. Und ich guck so, hat da jetzt vielleicht jemand rangeschlagen, um mich rauszulocken? Weil ich wohne ja nicht mehr hier. Okay? Also ich komme ja nur ab und zu, um die Wohnung anzugucken von meinen Eltern und aufs Klo zu gehen. Ja, genau. Weißt du warum? Ich will in meinem Haus kein Wasser verschwenden.
Mama, abputzen, Mama. Da muss sie kommen.
Nee, die sind ja in der Türkei. Die sind ja Türkei. Und auf jeden Fall.
Die wissen gar nicht, dass du bei ihnen scheißen gehst.
Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ey, vielleicht will mich jemand rauslocken. Okay? Und dann bin ich in die Küche, habe ein fettes Messer geholt, Alter.
Ernsthaft?
Ich schwör's dir, ja, weil ich war so, ey, Mordok, wir sind hier in Hausen, Alter. Okay? Und dann bin ich aus dem Haus raus und bin halt mit dem Messer Richtung Auto und das Auto blinkt ja immer noch, okay? Und jetzt war das Harte, ich hab mir gedacht, wenn jetzt die Polizei vorbeifährt, okay? Die Alarmanlage ist an und da steht einer mit einem riesen Küchenmesser. Die hat mich einfach erschossen, Alter. Hey, ich hab mir da echt gedacht, dann musste ich selber voll lachen, aber ich hab das Messer dann so.
Du stehst da, weißt du, noch die Hose in den Knie mit deinem Messer vor deinem Auto und die erschießen dich einfach vor deinem Auto.
Und noch so Klopapier am Arsch, weißt du, weil ich mir den Arsch nicht schnell genug abwischen konnte. Nee, aber ich hab mir gedacht, boah, krass, Alter. Als ich dann wieder in der Wohnung war, habe ich mir gedacht, ich hab voll übel Herzklopfen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht wollte mich jemand rauslocken. Und jetzt, wenn ich mir aber überlege, das ist nicht falsch verstehen, ich möchte ja nicht Leute, die Zivilcourage haben, irgendwie Angst machen oder so, aber in New York, in einer Gasse, das ist schon, also du musst ja auch immer, das sagt man ja auch immer so im Punkto Zivilcourage, sie müssen erstmal auf sich selbst achten. Das Wichtigste ist nur, die Polizei zu rufen und dann halt zu gucken, aber weil du weißt ja nie, ist da unten noch Gefahr? Und wenn du selbst in Gefahr bist, dann sollst du ja nicht helfen. Also wenn du selber dein Leben aufs Spiel setzt.
Aber es ging ja jetzt, also das ist, deswegen soll man zum Beispiel, wenn man ja angegriffen wird im Zug oder im Bus oder sonst wo, keine Ahnung, an der Bushaltestelle, sollst du die Leute direkt ansprechen und sollst sagen, Sie, rufen Sie bitte jetzt die Polizei oder Sie, helfen Sie mir jetzt mal. Weil dann löst du diesen Effekt auf, dass die Personen nachher sagen können, ey, hier waren 7 Leute, keiner hat reagiert. Und letztlich ist die Klimakrise und das, was passiert auf der Welt, also dieses ganze Auflösen des Sozialen, aber besonders, was jetzt zum Beispiel im Klima passiert, ist die größte Verantwortungsdiffusion aller Zeiten. Alle Menschen sagen für sich, ja, keine Ahnung, aber wenn ich jetzt hier abends den Strom ausmache, was soll das denn ändern? Ja, wenn ich jetzt nicht nach Dubai in Urlaub fliege, ja, was soll das denn ändern? Natürlich ändert, du Arschloch, natürlich ändert das nichts, wenn du nicht nach Dubai fliegst. Aber wenn wir als Menschheit sagen, wir vermeiden Fernreisen oder wir vermeiden besonders hohen Stromverbrauch, wir vermeiden ein Dieselauto zu fahren, was auch immer, dann würde man das, was wir jetzt gerade haben, nämlich dieses extrem große Problem, was kommen wird, ne, was für die Generation nach uns kommen wird, weil wir beide sind schon fast 40, nee, du bist sogar 40, ich bin jetzt 37, dementsprechend, das wird noch Das wird für unsere Enkel ein richtig krasses Problem sein, Klimakrise.
Was machst du für Nachhaltigkeit, Basti?
Nicht genug, viel zu wenig. Viel zu wenig.
Was denkst du, was könntest du noch machen? Also, das ist jetzt kein Angriff.
Nee, was ich mache, also ich fahre sehr viel Zug, was bewiesenermaßen von allen Varianten die energieschonendste ist. Ich kümmere mich darum, bei diesen kleinen Dingen im Haus zum Beispiel, dass wir nur LED-Lampen haben und so ein Zeug. Das sind aber, das ist ganz ehrlich, trotzdem fliege ich in Urlaub, trotzdem bestelle ich bei Amazon. Ich esse kein Fleisch aus Massentierhaltung. Das würde ich jetzt sagen, ist glaube ich
relativ. Boah, weißt du, wie geil das schmeckt, Alter. Du Idiot.
Du Idiot. Nein, aber das unterschätzt, das ist ja auch krass, das unterschätzt man ja komplett. Ich weiß nicht, wie hoch der Anteil ist, glaube 10-15% des weltweiten CO2 kommen aus Arschlöchern von Nutztieren. Methangas, ja, das stimmt, ne? Ja. Also das musst du dir vorstellen. Dadurch, dass wir Millionen, Milliarden Schweine und Rinder halten, machen wir uns am Ende nicht nur jetzt die Natur kaputt, weil natürlich wahnsinnig viel abgeholzt wird dafür, damit die gehalten werden können, sondern die furzen halt auch noch den Planeten kaputt.
Ich habe gerade geguckt, du hast das ist sogar noch schlimmer als das, was du gesagt hast. Ich habe es jetzt gegoogelt. 20%.
Alter, 20%.
20% kommen aus den Arschlöchern von Rindern.
Krass, oder?
Ja.
Also,
ey, ohne Witz, krass. Alter. Warum? Guck mal. Wegen diesem Bastarden. darf ich kein Dieselauto fahren, Alter?
Also, verstehst du? Doch, du musst aber dein Dieselauto nehmen und musst Kühe umfahren. Das ist die Lösung. Das ist letztlich, genau. Du nimmst dein Dieselauto und fährst eine Kuh nach der anderen.
Das würde ich nie im Leben mit dem Auto machen, Mann. Das machst du mit dem LKW, Alter. Richtig LKW-Diesel.
Aber, musst du dir mal vorstellen, was es bedeutet, 20%. Das ist, glaube ich, ungefähr so viel, wie auch der Autoverkehr ausmacht. Und das geht nur durch Arschlöcher von Kühen. So, das ist halt, da geht es aber halt auch wieder um Milliarden Tiere so. Und selbst wenn du dann sagst, ich esse halt nicht mehr die Jagdwurst vom Penny. Für den Einzelnen ändert das einfach nichts. Das ist einfach so.
Jetzt halte ich mal fest, Basti. Jetzt erzähle ich dir mal was und du wirst jetzt vielleicht denken, ich will dich verarschen oder so. Aber das ist jetzt mein Ernst. Weißt du, was ich für die Nachhaltigkeit mache? Jetzt wirst du richtig blöd gucken, okay?
Du kackst bei deinen Eltern.
Ich züchte Regenwürmer.
In deinem Garten?
Nein, mit einem Freund zusammen in einer Riesenhalle.
Was machst du?
Ich züchte Regenwürmer.
Willst du jetzt Angler werden oder was?
Nein. Die Firma, die wir da haben, die heißt Worldwide Warm. Okay. Und das ist kein Witz, Basti. Und das ist
auf gar keinen Fall. Bis gerade war die Geschichte, hättest du sie so abbiegen können, dass sie geglaubt hätte. Aber wenn du die Firma allen Ernstes Worldwide Warm genannt hast, dann wäre so ziemlich das Blödeste ever, weil du die Abkürzung davon nie verwenden könntest.
Warum soll ich eine Abkürzung verwenden? Ist ja, die Firma heißt ja Worldwide Warm. Ich muss ja nicht alles abkürzen. Aber das ist wirklich, also wir züchten Regenwürmer, Basti. Wir züchten Regenwürmer und das sind Kompostwürmer. Manche benutzen sie auch als Angelwürmer. Und das ist unglaublich. Also wir haben da circa jetzt derzeit sind es 4 Millionen Würmer in der Halle.
4 Millionen Würmer hast du?
4 Millionen Würmer, das sind so Plastikkästen.
Mhm.
Und die musst du erstmal so. Also erstens legen wir ein bisschen Erde aus, dann kommen ein paar Würmer rein und dann eine ganz leichte Humusschicht.
Ganz leichte Humus.
Und dann so ein Maisgemisch, was wir oben drauf machen.
Fütterst du die und, Würmer dann mit so einer kleinen
die Würmer, Flasche? Nee, die Würmer bilden dann dadurch Humus. Und das halt für die Nachhaltigkeit. Das ist der Freund von mir, mit dem wir das gestartet haben, der heißt Dr. Ioannis Vavelidis. Das ist ein Freund von mir aus Heilbronn. Und der hat das, der hat
ach,
bei
du
seiner...
Ach, du meinst den Worldwide Warm Vavelidis? Den meinst du?
Du glaubst mir das nicht, gell? Du glaubst es nicht. Nee, und der hat, der war in Lateinamerika und vor ein paar Jahren und hat halt gesehen, dass dort die Würmer gerade für die Landwirtschaft benutzt werden, aber auch später aus denen halt Proteinmehl gewonnen wurde. Weil gerade in den dritten Ländern, wo die halt Nahrungsmangel haben, haben die halt auch die Regenwürmer benutzt, um daraus halt Nahrung zu machen für die Menschen. Und das hat ihm voll zum Überlegen gebracht. Und dann ist er zurück nach Deutschland gekommen und hat sich überlegt, wie kann man, was kann man für die Nachhaltigkeit auf dieser Welt tun?
Ja, gesagt, weil sein Ziel, mit Özcan Yosha jetzt gemeinsam eine Regenwurmfabrik aufmachen in Karlsruhe.
Ja.
Damit kann
und
ich
wir,
diesen
nee,
Planeten
nicht in Karlsruhe, in Heilbronn.
In
das
Heilbronn.
Ist in Heilbronn.
Heilbronn.
In Heilbronn. Heilbronn. Googles doch mal. World Wide Warm.
Ich kann nichts googeln. Ich habe dir doch schon erzählt, was mein Problem
Ach so,
heute ist.
Achso, dein Internet.
Mein
ja.
Internet.
Ja, aber auf jeden Fall, geht es darum, weil viele denken immer so, weißt, wenn man das hört, Regenwürmer und wie geht das? Weil du musst dir vorstellen, diese Regenwürmer, die reproduzieren sich immer wieder und du kannst zum Beispiel für dich zu Hause, man kann eine Box aufstellen und kann zum Beispiel Essensreste da verwerten. Und unser Ziel ist es, so Boxen, größere Boxen in Einzelhandelsketten halt anzubieten, dass die Essensreste nicht mehr wegwerfen, einfach auf den Müll, sondern dass die halt in diese großen Kompostboxen reinkommen. Genauso an Schulen, Kindergärten, Altersheimen und. Man darf da halt nicht alles reinwerfen. Zum Beispiel so Zitrusfrüchte oder so oder Fleisch ist nicht gut.
Ist nicht
aber
gut
halt so
für den
Obst.
Wurm. Obst. Alles kompostierbare.
Ja, Obst
ist
gut und Gemüse, genau, alles kompostierbare ist gut. Und die Würmer machen halt aus diesen Essensresten, machen die halt Humus. Und das ist das Nahrhafteste, weil wenn du mal überlegst, also die Welt trocknet aus, vor allem Deutschland. Ich habe letztens auch einen Bericht...
Ich habe immer noch nicht verstanden. Stopp, bevor du weiter den Quatsch redest. Was willst du mit dem Humus dann tun? Also ich weiß, dass die Humus produzieren, aber was machst du dann damit?
Ja, den Humus, den können viele Kleingärtner oder auch Leute für sich zu Hause, aber man kann, wenn du Humus zum Beispiel in Waldboden einarbeitest, ja, dann reproduzier... Humus ist ja so gesehen unbelebte organische Masse. Ja, also die ist tot, die ist gestorben, das sind dann meistens Pflanzenreste oder Mikroorganismen.
So wie Dieter Bohlen.
Und die bieten dann, das hast du jetzt gesagt,
unbelebte
auf jeden
organische
Fall,
Masse.
Ja, und dann können die halt organische Masse, wie zum Beispiel Wurzeln, finden da halt, das ist das Nährstoffreichste, was es überhaupt gibt. Und ja.
Also für die Landwirtschaft, du machst ein Startup mit Regenwürmern für die Landwirtschaft.
Ja, nicht nur für die Landwirtschaft, auch für die Leute, Kompostwürmer zu Hause, Humus, auch für die Nachhaltigkeit. Du kannst ja diese Regenwürmer züchten und wenn man die zum Beispiel auch, wir wollen halt auch Kinder und Schulen, Kindergärten, wenn jetzt die Schulen wieder aufmachen, die halt einladen nach Neckarwestheim und halt auch den Kindern zeigen, was passiert, wie funktioniert die Natur überhaupt wirklich. Und die Regenwürmer sind so gesehen die Bienen der Erde.
Das hast du aber schön gesagt.
Nein, ich habe der Jan ist ein sehr guter Freund von mir.
Also die Geschichte ist dein Ernst jetzt, oder was?
Die Geschichte ist mein Ernst, ja. Und der Jan ist wirklich ein guter Freund von mir und ist auch mein Zahnarzt. Und wir tauschen uns voll oft aus, ja. Und
du hast mit deinem Zahnarzt eine Wurmfirma aufgemacht, namens World Wide Worm.
Ja.
Alter, wirklich, irgendwann müssen wir so ein Format machen, wo wir uns gegenseitig Lügengeschichten erzählen. Eins live muss
das
raus.
Das ist keine Lügengeschichte, Basti.
Ja, aber
das
sie
ist
klingt so unfassbar absurd, dass Özcan Yosha, wie ich ihn ja auch immer privat nenne.
Özcan Yosha.
Ist mir egal, wie du heißt, dass du eine Wurmfirma aufgemacht hast. Grundsätzlich hast du aber recht, dass natürlich erstens Insekten verzehren. Es gibt ja viele Studien dazu, wie sehr die Welt besser werden würde, wenn die westliche Welt, ähnlich wie die östliche Welt, Insekten essen würde, Heuschrecken etc., weil die sind halt im Gegensatz zu furzenden Kühen mega leicht zu züchten, haben fast überhaupt keinen Verbrauch an oder keinen Ausstoß an CO2 und deren Reproduktion ist total einfach und die sind proteinhaltig. Sie schmecken aber bedauerlicherweise total scheiße. Ich habe mal Heuschrecken gegessen für eine Fernsehshow, so frittierte Heuschrecken. Die schmecken einfach wie Mehl. Weil das ist überhaupt nicht geil. Aber du hast recht, dass wenn man in was Erneuerbares was investieren möchte oder sich Mühe geben möchte, dann ist zum Beispiel der heimische Komposthaufen etc. ein guter Ansatz, auf jeden Fall.
Ja, aber guck mal, du musst, was viele auch nicht wissen, guck mal, ein einziger Wurm verbessert bis zu 1400 Liter Boden innerhalb von einem Jahr. Ein Wurm. Und das ist ja das Problem.
Ich spüre
wenn
diese
du zum
Leidenschaft,
Beispiel,
wenn du über Würmer sprichst.
Nee, das ist nicht nur Leidenschaft, Basti, weil wir halt Verantwortung haben. Und das ist das, was du auch gesagt hast gerade, dass die Leute die Verantwortung aufgeben. Und das Projekt, was wir halt gestartet haben, mit dem Jannis, ist halt so, Guck mal, die Wälder trocknen aus, das merken wir nicht. Wenn wir durch den Wald laufen, denken wir, ah, ist doch alles feucht, es hat doch geregnet. Ja, aber nur die oberen 30 Zentimeter, 40 Zentimeter sind nass und der Rest ist furztrocken. Und das ist auch ein ausschlaggebender Punkt. Weißt du, der Janni hat damit gestartet und der hat mir von dieser Idee erzählt, als er so in den Anfängen war und ich war so, Alter, wie geil ist das denn? Und dann bin ich halt, dann bin ich halt da mit eingestiegen in dieses Startup, weil ich das so geil fand, weil das primär eigentlich was Geiles ist für die Nachhaltigkeit und für die Erde, wo wir halt immer die Verantwortung von uns geben und die Kids, denen halt einfach ein Gefühl zu geben. Und das, was wir halt machen, ist halt, das ist auch alles Handarbeit. Also wirklich, wenn Leute zum Beispiel Würmer bestellen, dann wird das alles mit Handarbeit
gemacht. Dann kommst du mit deinen kleinen Händen und holst persönlich die
Genau,
Würmer
raus. Genau, und hol die Regenwürmer da raus.
Holst du da raus. Du hockst da und du sagst, hey, liebe Würmer, man kann ja Regenwürmer zum Beispiel durch Musik aus dem Boden kriegen. Ne? Also wenn du Bass auf den Boden gibst, dann kommen die hoch. Und dann gibst du denen so einen ordentlichen Bass, so einen 90er-Jahre-Bass, keine Ahnung, Born Slippy oder sowas. Und dann ballerst du die ordentlich Trainspotting-mäßig einfach aus dem Boden raus. Und dann kommen die so langsam mit ihrem Köpfchen raus und sagen, ey, ist das nicht Özcan Yosha? Und dann sagen die, ja, das ist er. Das ist unser Start-up-Gott. Bitte nimm uns mit deinen kleinen Händen. Und dann kommst du mit den kleinen Händen, dann schöpfst du diese Würmer einfach so aus diesem Torf heraus. Und dann gehst du zu dem Endkunden und sagst, hier sind ihre Würmer, ich habe die persönlich ausgesucht.
Yeah.
Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht mal, Regenwürmer. Ich glaube,
ja,
dass Regenwürmer sind Zwitter.
Regenwürmer sind Zwitter.
Ich merke, dass du wirklich mehr darüber weißt, als ich persönlich vermutet hätte. Also sie befruchten sich selbst.
Ja, die vermehren sich gegen, Also die haben halt,
ja, aber legen die Eier? Also ich habe noch nie einen kleinen, es gibt ja öfters so Tiere, von denen man noch nie ein kleines Tier gesehen hat. Ich habe noch nie einen kleinen Regenwurm gesehen, so ein Baby-Regenwurm, weißt du, mit so einem Schleifchen im Haar oder so. Ich habe noch nie, werden die lebend geboren, legen die Eier, kommen die irgendwie, keine Ahnung, lösen sich die Eltern. Also ich weiß nicht, wie Regenwürmer geboren werden, aber du als Wurmfachmann von Worldwide Worm aus Würselen, du wirst es doch wissen.
Also ich hab jetzt nie die Erde aufgegraben, hab geguckt, wie die Sex haben, aber ja, du kannst halt so, guck mal, diese Regenwürmer, kannst du, die sind so circa 10 bis 12 Zentimeter ist jeder Regenwurm groß und das sind halt Zwitter, also jeder wird so 3 bis 8 Jahre alt, ein Regenwurm, ja, die werden wirklich alt.
Echt? Ein Regenwurm wird 8 Jahre alt?
3 bis 8 Jahre kann ein Regenwurm alt werden.
Erstaunlich.
Ja.
Ich frage,
ja, und das ist.
Wie sieht ein alter Regenwurm aus, ist die Frage. So ein bisschen, weiß ich nicht.
Wie dein Pimmel.
Wie der Pimmel.
Nein, aber die bestehen ja, die haben ja so Segmente, Basti. Die haben ja so, diese runden Segmente, weißt du? So, es sind so 80 bis 120 Segmente, wo so ein Regenwurm aufkommt.
Alter, ich spüre, dass da richtig harte Regenwurmenergie in dir drin ist. Das ist ja richtig viel Regenwurmliebe. Ja.
Nein, ich finde das auch geil, Basti. Ich finde das wirklich geil. Also als ich diese Idee gehört habe, war ich so begeistert, weil ich mir gedacht habe, ey, das ist einfach, was die Welt braucht. Ja,
weil letztlich sind es die Ideen der Leute, die die Welt brauchen. Es gab vor kurzem ein Projekt von einem Belgier oder einem Holländer, der einen ziemlich sprechenden Namen hatte, irgendwie Bolgin irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, ganz jung, 18, 19, 20 Jahre, der hat mit Investoren Geld für ein Projekt eingesammelt, das Ocean Cleanup. Der baut Boote, die links und rechts, so wie, kennst du das im Schwimmbad, wenn die Bahnen so abgetrennt sind, mit so diesen Schwimmdingern? Boote, an denen so eine Art Schwimmdinger dranhingen, links und rechts.
Und die tun die Plastik, den Plastik aufgreifen.
Genau, und der fährt damit mit diesen Booten, die irgendwie Solarenergie verwenden zur Fahrt. Die treiben durchs Meer und sammeln den Plastikmüll ein, weil nun mal an der Meeroberfläche ist so viel Plastikmüll, dass man damit die Fläche von Afrika bedecken könnte. Also unvorstellbar viel. Und das musst du dir vorstellen, 20-Jähriger, so mit 20 habe ich aus dem Apfel eine Bon gebaut. So, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, dass ich jetzt den Ozean retten muss. Das ist ja schon extrem. Ich weiß, dass jetzt werden uns Leute schreiben, ja, ist schief gegangen und so. Also es haben irgendwelche Studien gezeigt, dass es nicht wirklich effektiv ist. Und
aber der Wille zählt. Der Wille zählt.
Es ist einfach geil, wenn ein 20-Jähriger hingeht, Millionen klar macht über Investoren und so ein Ding baut und es dann auch wirklich umsetzt. Also ich finde es
enorm beeindruckend. Ja, bei uns ist ja das Ding, also ich sag's mal so, es geht nicht um Investitionen oder Höhle der Löwen oder sonst irgendwas, sondern es geht einfach darum, auch den Leuten klar und bewusst zu machen, verstehst du, wenn jeder einfach mal irgendwo, also muss man überlegen, bei uns sind jetzt gerade so, paar Millionen Regenwürmer.
Ja.
Und wenn ein Regenwurm 1000 bis 1600 Liter, kannst du dir mal vorstellen, was eine Million Regenwürmer schaffen würden. Und wenn jeder irgendwo Regenwürmer nehmen würde, tief graben an einem regnerischen Tag und die dann in den Waldboden eingräbt zum Beispiel. Und das ist auch unser Ziel, dass wir halt irgendwann und das Projekte machen, halt auch mit Kids, weißt du, wo wir dann in den Wald gehen mit den Schulklassen und dann einfach Regenwürmer dort eingraben, dass die halt den Waldboden ja vitaler machen.
Kannst du das für mich jetzt noch mal kurz auflösen, ob das alles der längste Scherz der
Das ist wirklich wahr. Nein, das ist nein, das ist wirklich nein, Basti,
das
ist wirklich
mein Ernst. Und die Firma heißt wirklich Worldwide Warm.
Worldwide Warm, genau. Und das Ding ist, guck mal, Basti, ich bin jetzt 40. Okay? Am Ende des Tages geht's um die Kids, Alter. Weil guck mal, meine Kinder, die sind jetzt 4 und 7 Jahre alt. Was hinterlassen wir? Und das ist jetzt wirklich mein Ernst. Ey, wie lange habe ich denn noch zu leben? 20, 30, lass 40 Jahre sein, okay? Dann ist wieder vorbei. Aber was hinterlassen wir? Und die Erde, ja, nee, das ist einfach eine gesunde Welt, Alter. Weil wir haben die Welt so abgefuckt, wenn ich mir mal so überlege, als ich jünger war, was für Probleme es in der Natur gab. Guck mal, wie viel Gletscher gerade schmelzen, wie sehr die Erde austrocknet, weißt du? Also weißt du, was mich am meisten für dieses Thema sensibel gemacht hat? Ehrlich gesagt. Ich hatte ja die COSA-Show beim SWR. Und da war der Sven Plöger, das ist der Wettermann vom ARD. Richtig geiler Typ, okay? Und wir sind spontan auf die Idee gekommen, während der Show habe ich gemeint so, hey Sven, moderier doch mal das Wetter so an, wie es in 50 Jahren wäre. Und ich so, könntest du das machen? Und der war so, ja klar, ey Digga, mir ist schlecht geworden, Basti. Der hat gesagt, in Mitteldeutschland, also wirklich von Nord, also Mitteldeutschland ist komplett ausgetrocknet. Der so, aber die Trinkwasserzufuhr ist durch Drohnen stabil im Süden und so. Also der hat dann Sachen gesagt, Hurricanes und Orkanböen mit 250 bis 300 km/h, weißt du, das ist das, was wir hinterlassen, Alter. Und wenn ich nicht an mich denke, klar lebe ich so rein. Und das ist das, was du auch gesagt hast. Wie heißt das nochmal? Die Verantwortungsdiffusion.
Ja.
Genau. Wenn ich selber sage, ey, fuck drauf. Was kann ich besser machen? Am Ende des Tages ist es vielleicht ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber zumindest habe ich versucht, diesen heißen Stein abzukühlen.
Das hast du aber mit einem schön Tropfen gesagt.
Ja. Ich bring dich dorthin.
Besuch bei den Würmern? Ja.
Nee, ohne Witz. Wenn du hierher kommst, wenn du mal nach Süddeutschland kommst, ich bring dich dorthin in die Halle und ich sag dir eins, das wird dich richtig übel flashen. Vielleicht mache ich mal eine Story in den kommenden Tagen, weil ich wollte es jetzt eigentlich nicht so pushen, weißt du, weil ich jetzt nicht will, so hey, dass man denkt, so ah, der macht das nur hier einer auf Influencer. Aber das ist wirklich, weil ich damit ja, mitwirke schon seit geraumer Zeit, aber ich wollte jetzt ja mich da ein bisschen so zurückhalten, auch mit meinem Namen.
Ich ärgere mich.
Aber irgendwie denke
so
ich mir
sehr.
So, das ist was Cooles, weil das nachhaltig ist.
Ich habe seit gestern Mittag kein Internet mehr, weil in meinem Mietshaus in Köln das Internet ausgefallen ist und ich kann gerade nicht nachschauen, weil wir ja miteinander telefonieren. Deswegen kann ich auch gerade mein Handy-Internet nicht verwenden. Das heißt, entweder ich mache gleich, wenn wir durch sind, wenn ich das Handy-Internet habe, werde ich World Wide Warm googeln und ich werde dich hassen wie die Pest oder ich werde beeindruckt sein, was für ein stattlicher, aufrichtiger, guter Erdenbürger du doch bist, Özcan Yoca.
Ja, lass dich überraschen. Guck halt mal, ob es stimmt oder nicht. Wer weiß.
Du bist so ein Bastard. Ich schwöre, das gibt's nicht. Das
ja,
gibt's
guck
gar
doch einfach
nichts
mal.
Von. Ich schwöre. Ich liebe, allein, aber wenn ich auf diese Homepage gehe, die es dann gibt von Red Red Warm, und du bist da vorne drauf mit so einem Haarnetz und so einem weißen Kittel und
nein,
hast so eine
nein,
Handvoll Würmer in deiner Hand und schaust auch so glücklich, als wenn du jetzt gerade einen Döner in der Hand haben würdest, weißt du?
Das haben wir nicht. Aber du kannst es, warte, wann wird das ausgestrahlt? Ich sag dir sogar wann. Heute kommt nämlich auch ein Team vom SWR, die machen gerade so eine kleine Doku über mich.
Da durfte ich ja auch schon teilnehmen. Das war surreal. Ich war Teil der Özcan Kosa sein Leben Doku.
Am 7.6. Basti, wird es ausgestrahlt beim SWR. Ist dann auch in der Mediathek. Heute drehen wir bei Worldwide Warm in Heilbronn.
Wie? Und das kann man dann sehen, oder was?
Ja, da wird es eine kleine Sequenz geben. Also es geht ja an sich um mein Leben, wie ich zur Comedy gekommen bin, was ich da alles gemacht habe. Und auch über unseren Podcast und so haben wir da auch Aufnahmen gemacht. Und heute machen wir noch eine kurze Sequenz, was ich so in meinem Privatleben sonst noch so mache. Und dafür sind wir in Heilbronn.
Und das läuft am 7.6. im SWR.
Genau. Das ist so eine kurze Doku, so 30 Minuten geht es so über mich, aber das ist dann ein kleiner Teil davon.
Wer hat denn schon eine eigene Biografie über sich im SWR, Digga? Das ist ja unfassbar.
Ja, Mordok, was für Biografie. Die sagen halt nur so, der ist Özcan, Fischmeck. Das war's.
Leute, wenn ihr euch auch für Würmer begeistern könnt, wenn ihr auch sagt, ich möchte Özcan und seinen kleinen Würmern helfen, dann tut auch was dafür. Tut was zu Hause, macht das Licht schön aus, bevor ihr schlafen geht. Fliegt nicht nach Dubai in Urlaub, sondern in den Schwarzwald. Züchtet dort ein paar Würmer, tut den in den Waldboden. Macht was Gutes für die Welt. Und wenn ihr irgendwelche Projekte habt, die wir hier mal besprechen sollen, dann würden wir uns freuen, das hier vorstellen zu dürfen. Das war Bratwurst und Baklava für diese Woche. Wir küssen eure Augen, wir lieben eure Würmer. Tschüss.
Yeah, the worm is in the house.
Bratwurst und Baklava mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in 1 live.